Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sag mir, wo du herkommst und ich sag dir, wie gut du in Deutschland vorankommst. Es ist ein altes Thema, aber immer wieder aufs Neue erschreckend, wie sehr die soziale Herkunft hierzulande über den Bildungserfolg bestimmt, deutlich mehr als in vielen anderen europäischen Ländern. Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass 50% der Kinder an Brennpunktschulen am Ende der Grundschulzeit nicht ausreichend lesen und schreiben können. Diesen Kindern wollen Bund und Länder jetzt mit dem Startchancenprogramm helfen. Angelegt auf 10 Jahre stehen dafür 20 Milliarden Euro bereit. Sarah Beham.
Das Startchancenprogramm ist das wichtigste bildungspolitische Projekt der Ampelregierung. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger verfolgt damit ein ambitioniertes Ziel.
Sie wissen, in unserem Land hängt der Bildungserfolg immer noch sehr stark vom Elternhaus ab, zu stark von der sozialen Herkunft. Das zeigen uns die Studien immer wieder und das wollen wir alle zusammen nicht hinnehmen.
Alle zusammen bedeutet Bund und Länder. Eine gemeinsame Lösung beim Startchancenprogramm zu finden, war nicht einfach. Monatelang wurde gerungen. Für Hamburgs Bildungssenator Thies Rabe macht die Einigung jetzt deutlich:
Bund und Länder kriegen was hin. Natürlich begeben wir uns da in eine Küche, wo es dampft und klötert und laut ist und man dies oder das miteinander erörtert. Und ich muss ganz offen sagen, dass wir das auch geschafft haben. Das sollte uns auch Mut machen, dass Bund und Länder in der Bildung etwas zusammen bewegen können.
Hauptsächlich wird für das Programm Geld bewegt. Ab Sommer 2024 geben Bund und Länder jährlich je 1 Milliarde Euro für das Programm aus, über 10 Jahre lang. Auch die Verteilung der Gelder ist jetzt geklärt. So wird nicht wie bisher nach Größe der Länder verteilt, sondern nach Kriterien wie Armut und Migrationshintergrund von Schülern. Für Stark-Watzinger:
Ein echter Paradigmenwechsel in der bildungspolitischen Förderlogik, die wir anlegen, weil es bedeutet, weg von der Gießkanne.
Mehr als die Hälfte der geförderten Einrichtungen werden Grundschulen sein, die künftig zu Startchancenschulen werden. Wie Katharina Günther-Wünsch, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, erklärt, wird das Budget dort nicht nur in mehr Sozialarbeiter investiert,
sondern wir reden von Therapeuten, wir reden von anderen Professionen, von IT, von medizinischem Personal vor Ort, um tatsächlich auch inklusive Schule möglich zu machen.
Auch baulich soll durch die Gelder etwas an den Schulen verbessert werden, mit Therapie oder Ruheräumen. Thies Rabe betont, dass Schulen zudem in Fördermaßnahmen investieren können, die sie als sinnvoll erachten.
In Hamburg beispielsweise hat sich bewährt, für Kinder kostenlose Nachhilfekurse in der Schule anzubieten oder kostenlose Lernferien zu organisieren. Viele andere Bundesländer gehen ähnliche Wege. Diese Möglichkeiten sind in dem Programm verankert.
Ob das bildungspolitische Projekt der Ampel mit all diesen Schritten das Ziel wirklich erreicht, also die Bildungschancen von der sozialen Herkunft zu entkoppeln, soll künftig wissenschaftlich begleitet werden. Für Bund und Länder ist die Einigung beim Programm aber schon ein erster Erfolg.
Das Startchancenprogramm kommt also, aber was kann es wirklich ausrichten? Carsten Haag leitet die Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule im Kieler Stadtteil Wellingdorf. Die Schule gilt als Brennpunktschule und nimmt aktuell am Programm Perspektivschule des Landes Schleswig-Holstein teil und erhält dadurch 400.000 Euro zusätzlich pro Jahr. Schönen guten Tag, Herr Haag.
Guten Tag.
Herr Haag, um erst nochmal die Verhältnisse klarzumachen, an Ihrer Schule sind rund 700 Kinder. Wie viele haben es aufgrund ihrer sozialen Herkunft schwerer als andere?
Ich würde sagen, alle haben es schwerer. Wenn man sich vorstellt, bei 700 Kindern haben wir 2 Faktoren, die das belegen. Über 80% der Kinder sprechen zu Hause nicht Deutsch. Und über 60% der Kinder sind im staatlichen Transfergeldbezug. Das heißt, die Familien beziehen dieses Transfergeld und die restlichen 40 liegen knapp darüber und die sind aufgrund der Inflationslage in Deutschland häufig noch viel stärker davon betroffen, dass Migration und Armut zusammen die beiden Faktoren bilden, die unser schulisches Leben total bestimmen.
Was heißt das für den Schulalltag?
Das heißt für den Schulalltag, dass wir in besonderer Weise als Profis herausgefordert sind und die jeweils einzelnen Bedarfe, die sich in jeder Familie und bei jedem Kind und Jugendlichen herausfinden müssen, um sie dann möglichst zielgerichtet so zu bearbeiten, dass diese Kinder auch zu guten Schulabschlüssen und zu guten Anschlüssen später im Leben kommen. Und das kostet einfach ganz viel Energie und bedarf kluger Konzepte.
Ist Geld der Schlüssel, um die Chancenperspektiven dieser Kinder deutlich zu verbessern?
Geld ist ein wichtiger Schlüssel. Das kann man nicht in Abrede stellen, denn wir brauchen dafür Menschen. Wir haben es hier mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die Beziehungen aufbauen zu uns in der Schule, die häufig zu Hause brüchig sind. Und insofern gilt es, diese professionell oder multiprofessionellen Teams so zusammenzustellen, dass wir bei den Kindern sind und sie Vertrauen zu uns haben. Und insofern ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir das finanzieren können und auch für diese Zeiten, die nicht unterrichtlich die Kinder betreut werden von uns, dass das eben finanzierbar ist. Aber Geld ist natürlich nicht das Einzige, sondern wir brauchen auf jeden Fall eine Vernetzung untereinander in den Brennpunktschulen, um uns über Konzepte auszutauschen, um uns über guten Unterricht auszutauschen, wie wir es dann tatsächlich auch mit Hilfe zusätzlicher Mittel schaffen, die Ziele zu erreichen, die ja auch total wichtig sind, dass diese Kinder lesen, schreiben und rechnen können, dass wir nicht ewig mit diesen Grundkompetenzen hinterhergehen.
Stichwort multiprofessionelle Teams. Setzen Sie für diese Teams vor allem die 400 Euro ein, um den Kindern bessere Unterstützung zu bieten, also um mehr Pädagogen, Sozialpädagogen, Psychologinnen möglicherweise bezahlen zu können?
Ja, das tun wir. Wir haben in Schleswig-Holstein ja mithilfe dieses Perspektivschulprogramms einen Ermöglichungsrahmen bekommen, wo ganz viel Vertrauen an die Schulen gegeben wird. Und wie ich als Schulleiter konnte mit meinen Mitarbeitenden wirklich sehr eigenständig entscheiden, wie wir hier Schwerpunkte setzen. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt bei der Förderung von Brennpunktschulen, dass dieses Vertrauen da ist, dass wir genau wissen, was wir tun müssen. Und wir haben dieses Geld investiert in ein jahrgangsbezogenes Unterstützungssystem, mit dem wir es geschafft haben, im Laufe der letzten 5 Jahre ein System zu etablieren, bei dem uns kein Kind durch die Lappen geht. Das heißt, dass wir die Bedarfe der Kinder kennen, dass wir sie nicht ausreichend bearbeiten können mit diesen 400.000 Euro. Das ist der nächste Schritt und deutet nochmal darauf hin, dass das Volumen einer solchen wirklichen zielgerichteten Förderung von Brennpunktschulen tatsächlich wird angepasst werden müssen, wenn man diese hehren Ziele erreicht.
Aber können Sie dieses Unterstützungssystem nochmal so ein bisschen konkretisieren, wie das funktioniert?
Das kann ich gerne. Jede Klassenleitung bei uns bekommt statt 27 Stunden Unterrichtsverpflichtung 2 Stunden abgezogen, sogenannte Systemzeit, die wir den Kolleginnen und Kollegen geben, um jeweils im Jahrgang mit den Sozialpädagogen, die wir dafür eingestellt haben, über die Bedarfe der Kinder sich so abzusprechen, dass die Folgearbeiten, die aus den Bedarfen entstehen, eben gut aufgefangen werden können und sinnvoll und zielgerichtet bearbeitet werden können. Die Kollegen bei uns unterrichten ja nicht nur, sondern die betreuen die Kinder in ganz intensiver Weise und auch die Familien pädagogisch und sorgen dafür, dass Ämter eingeschaltet werden, dass Wege zu Ärzten und Therapeuten ermöglicht werden. Also wir sind so eine Art Lebensbegleiter, so verstehen wir uns, um die Kinder eben gut zu begleiten.
Aber das Geld wird, wenn ich das richtig verstehe, möglicherweise auch für zusätzlichen Sprachunterricht eingesetzt oder Förderprogramme oder?
Also wir machen das im Moment noch nicht. Aus diesen 400.000 Euro bezahlen wir tatsächlich das Personal. Mhm. Aber es kommen ja noch andere Aspekte dazu, die, finde ich, auch mitgedacht werden müssen. Es geht eben nicht nur um Geld, sondern es geht auch um strukturelle Veränderungen bei der Qualifizierung von Schulleitungen, bei der Vernetzung von Lehrkräften untereinander, sowohl in fachlicher als auch pädagogischer Sicht, damit die eben in die Lage versetzt werden, an solch komplizierten Standorten professionell zu arbeiten und auch Erfolge mit voranzubringen.
Es sind oft Kinder, bei denen zu Hause gar kein Deutsch gesprochen wird, haben Sie gesagt, und die auch zusätzlich niemanden haben, der ihnen irgendwie in Schulbelangen helfen kann. Wie misst sich bei diesen Kindern Erfolg?
Bei diesen Kindern misst sich der Erfolg unterm Strich, also bei manchen schon dadurch, dass sie zur Schule kommen, weil sie in vielen Fällen bislang absent waren oder früher absent waren. Sie kommen regelmäßig zur Schule und wir versuchen sie eben so auf 2 Beine zu stellen, dass sie bei uns zumindest die Basiskompetenzen so entwickeln, dass sie zu einem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss kommen. Und das wäre für uns schon ein riesengroßes Ziel und ein riesengroßer Erfolg. Und wenn wir sie darüber hinaus eng in den Beruf begleiten und ihnen eine realistische Berufswegeplanung ermöglichen und diese Anschlüsse helfen herzustellen, das wäre sozusagen das Ziel, was wir bei uns an der Schule mit diesem Programm verfolgen.
Was haben Sie bisher bewirken können?
Also es ist ein riesengroßer Paradigmenwechsel, auch in Bezug auf die Haltung der Lehrkräfte und Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Arbeit an einer Brennpunktschule jetzt so stark unterstützt werden und dadurch eben eine Wertschätzung erfahren, die für uns als Profis total wichtig ist, weil das Arbeiten an solchen Schulen extrem anstrengend ist. Aber ich, so wie ich vorhin sagte, es gelingt uns, alle Kinder im Blick zu haben. Und das ist ein riesengroßer Erfolg, weil das früher nicht der Fall war.
Was sich trotz Geld und Förderprogrammen an sogenannten Brennpunktschulen aber oft nicht ändert, ist die Zusammensetzung der Schülerschaft. Heißt, die, die es eh schon schwieriger haben als andere, bleiben oft unter sich. Ist das nicht ein Problem, das man versuchen muss, politisch anzugehen?
Ja, ich habe da mittlerweile so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass da etwas passiert, weil das ja auch ein wirklich dickes Brett ist. Es sind ja häufig städtebauliche Entscheidungen, die getroffen werden. Und wenn Flüchtlinge hier nach Kiel kommen, dann werden sie in bestimmten Quartieren angesiedelt, wo Wohnungen überhaupt noch zu bekommen sind oder wo die Mieten entsprechend sind. Und dann segregiert sich die Lage dann an bestimmten Standorten so, dass so wie bei uns dann sich all diese Schülerinnen und Schüler treffen und wir dann viel mehr fragen müssten, wie gehen wir mit dieser Situation so um an den Stellen, wo wir wirklich einen Einfluss haben. Sonst verliert man die Haltung dazu.
Man könnte natürlich versuchen, die Einzugsbindungen an den Schulen aufzuheben. Sowas ist ja in Teilen schon möglich.
Das ist in Teilen möglich, aber ich glaube nicht, dass das bei freier Elternwahl zu diesen gewünschten Effekten führt, sondern ich glaube, dass weiterhin Eltern um bestimmte Stadtteile und Schulen einen großen Bogen machen werden, sei da noch so gute pädagogische Arbeit am Start.
Politische Zielvorgabe für das Startchancenprogramm, Bildungschancen von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Kann das jemals gelingen?
Also nicht so, wie man das vielleicht jetzt annehmen könnte, wenn man so einen Satz hört. Dieses Thema wird uns dauerhaft begleiten und ich glaube, wir sind sehr klug beraten, da sehr realistisch mit umzugehen, auch politisch damit umzugehen, weil es nicht so sein wird, dass wir in 10 Jahren keine Brennpunktschulen mehr haben. Ganz im Gegenteil. Wir müssen endlich anfangen, diese ganzen Konzepte, die jetzt an den Start gebracht werden, miteinander zu denken und auch in Beziehung zu setzen zu einem Fachkräftemangel. Und wir steuern ja darauf zu oder sind schon mittendrin. Und das hat ganz viel mit der Qualität von Schule zu tun. Und umso mehr sind wir aufgerufen, uns dieser Schulen anzunehmen, damit uns keine Kinder durch die Lappen gehen für später.
Carsten Haag, Leiter der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule im Kieler Stadtteil Wellingdorf. Ich danke Ihnen.
Danke.